ARD. SWR 2 Forum.
Hund, Katze, Maus. Die Deutschen sind verrückt nach Haustieren. In fast jedem zweiten Haushalt lebt mindestens ein Tier. Als Kuschelobjekt, Partnerersatz, Begleiter für draußen, zu Therapiezwecken oder als Statussymbol. Manchmal ist das Herrchen-Frauchen-Tier-Verhältnis allerdings getrübt bis schwer gestört. Viele Katzen und vor allem Hunde werden vermenschlicht, benutzt, manche vernachlässigt oder sogar misshandelt. Tierschutzverbände fordern deshalb ein Heimtiergesetz und den Hundeführerschein. Was würde das bringen? Darf man Tiere wie Gegenstände behandeln oder wie Menschen? Und was bewirkt Tierliebe und wann geht sie zu weit? Lieblingsmensch-Hund. Wie viel Tierliebe tut gut? Das ist heute das Thema im SWR2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Andreas Ackenheil, er ist Rechtsanwalt und in seiner Kanzlei in Mainz spezialisiert auf Tierrecht. Außerdem ist er Mitautor des Buchs Problemfall Hund. Andrea Beetz, sie ist Psychologin und Professorin für Heilpädagogik an der IU Internationalen Hochschule in Erfurt. Sie hat unter anderem über Hunde im Schulalltag geschrieben. Und mit dem Tierarzt Professor Achim Gruber, Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und Autor der Bücher Das Kuscheltierdrama und Geschundene Gefährten. Ich zitiere frei nach Loriot: Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Frau Beetz, stimmen Sie dem zu?
Das muss jeder persönlich für sich entscheiden. Bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte immer Hunde und werde höchstwahrscheinlich, wenn das möglich ist, auch immer Hunde haben, solange ich sie gut halten kann.
Was heißt, solange ich sie gut halten kann?
Solange ich dem Hund ein Leben ermöglichen kann, bei mir und mit mir, das ihm und seiner Art entspricht. Das heißt, dass ich wirklich noch regelmäßig rausgehen kann, ihn beschäftigen kann oder dass ich eben dafür sorge, dass das jemand anderes machen kann. Und dann finde ich das ganz wichtig, auch zum Beispiel zu schauen, was ist, wenn mir was passiert, wo bleibt dann der Hund? Und das sind alles Dinge, die man mit bedenken muss, wenn man verantwortliche Hundehaltung betreibt.
Etwa 12.000 bis 17.000 Euro kostet ein Hundeleben seinen Besitzer, eine Katze ca. 12.000. Herr Ackenheil, was entgeht einem Menschen, der sich keinen Hund hält, außer einer hübschen Summe Geld?
Das entgeht sehr, sehr viel. Also ich kann mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen. Halte selbst 3 Hunde seit vielen Jahren. Und ich kann mir auch einen Tag in der Kanzlei, ohne dass ein Hund dort als Begleiter da ist, ob jetzt von meinen oder tatsächlich dann auch von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Also Sie nehmen gerne zerfetzte Sessel, Teppiche und freundliches Anstupsen um 5 Uhr morgens in Kauf dafür.
Das nehme ich auf jeden Fall in Kauf, wobei man aber auch dazu sagen muss, solche Fälle kommen bei uns gar nicht vor. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass einer der Hunde, die wir seit Jahren bei uns haben, mal irgendetwas tatsächlich angestellt hat in der Kanzlei.
Die meisten Haustiere haben ihre Frauchen und Herrchen voll im Griff. Die begleiten sie zur Physiotherapie oder zum Friseur und wickeln sie in Bademäntel und begraben sie in engelgeschmückten Keramikurnen. Herr Gruber, ist sowas tier- und artgerecht?
Tier- und Artgerechtigkeit sind natürlich Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle Tierhaltung. Und die beiden Begriffe meinen ja eigentlich was Unterschiedliches. Bei Hundenrassen, insbesondere auch manchen Katzen, aber am meisten Hunden, ist das mit der Artgerechtigkeit ein bisschen schwierig, weil sich Hunderassen extrem voneinander unterscheiden. Und wir haben den Hund ja wahrscheinlich weit über 35.000 Jahre lang domestiziert, das heißt beeinflusst auch in seiner Genetik, in seinem Verhalten, in seinen Ansprüchen. Und deswegen benutzen wir heute häufig den Begriff der Tiergerechtigkeit, die viel mehr auf die individuelle Rasse, vor allem auch auf das Individuum selbst, seine besonderen Bedürfnisse in Bezug auf Krankheiten, rassebestimmte Dispositionen, also Neigungen zu bestimmten Krankheiten und so weiter abzielen. Als Tierpathologe interessieren mich im Wesentlichen die Dinge, unter denen die Tiere leiden. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, hört sich nicht erstmal so an, dass die Tiere sehr darunter leiden. Man muss natürlich den Einzelfall angucken. Deswegen habe ich das gerade ausgeführt. Es gibt sicher Hunderassen, mit denen können Sie das nicht machen. Die würden sicherlich darunter leiden, wenn Sie die jetzt mitnehmen würden oder zum Hundefriseur oder sowas geben. Aber es gibt sicher auch Hunderassen, die das völlig akzeptieren und auch Individuen, die das akzeptieren. Als Tierarzt und Tierpathologe finde ich alles okay, worunter die Hunde nicht leiden, körperlich oder physisch. Und der Rest spielt sich in der Regel ja im Kopf und auch manchmal im Herzen der Besitzer ab.
Sie sind alle 3 Hundebesitzer. Dürfte es für Sie auch ein anderes Tier sein?
Ich habe mit Hamstern und Meerschweinchen angefangen und habe mich dann eben hochgearbeitet, um es mal so zu sagen.
Also bei uns wird es jetzt immer der Hund sein. In der Kindheit gab es natürlich die obligatorischen Meerschweinchen, Kaninchen, auch mal den Wellensittich. So würde man ja aber Tiere heute gar nicht mehr halten, wie das in den 70ern, 80ern war, zum Glück. Mhm. Und ich habe auch mit Katzen zusammengelebt, aber aufgrund von Allergien muss ich sagen, der Hund ist doch wirklich meins. Ja? Katzen gerne draußen. Ich mag auch diese enge Kooperation, die der Hund zeigt. Er ist mitten mit in der Familie. Gut, Katzen können das natürlich auch. Aber dieses Mitnehmen, ne? Ich gehe mit ihm jeden Tag durch den Wald, er kommt mit in Urlaub, das ist einfach beim Hund auch einfacher. Und ich muss sagen, irgendwie bin ich eher ein Hundemensch. Ja.
Die verschiedenen Haustiere haben natürlich völlig unterschiedliche Möglichkeiten, uns glücklich zu machen und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Es gibt Hundemenschen, Katzenmenschen, Pferdemenschen. Ich persönlich bin auch sicher ein Hundemensch.
Ist das so? Es gibt ja auch Leute, die beides haben.
Ja, ganz genau. Es gibt auch Menschen, die Hunde und Katzen haben. Also ich persönlich habe ganz viel. Ich habe immer schon ganz viele andere Tiere gehabt. Ich bin Aquarianer. Wir hatten Schildkröten, Kaninchen. Unser Junge, der Jüngste züchtet gerade Leopardgeckos. Wir haben einen Bienenstock zu Hause und so weiter. Und dann passt natürlich ein bisschen auf die Passung. Das heißt, welcher Mensch passt zu welchem Tier. Und beim Hund, der ja wahrscheinlich von vielen Leuten, sagen wir mal, die engste Bindung ermöglicht, ein ganz wichtiges Stichwort, das liegt ziemlich sicher auch daran, erstens, dass wir ihn aus dem Wolf domestiziert haben. Und der Wolf ist ja ein extrem soziales Tier, was in Rudeln lebt. Und diese extrem lange und ja längste Domestikation unter allen Tierarten sind sicher beste Voraussetzungen, dass der Hund die stärkste Bindung und auch die engste soziale Nähe zu uns aufbauen kann. Ganz sicher auch viel mehr als Katzen und alle anderen Haustiere.
Ja, und dann sagen Sie das mal den Katzenhaltern. Die werden das an der Stelle anders sehen. Und grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Ich finde auch die Bindung zu einem Hund tatsächlich stärker als zu einer Katze. Aber wir haben sehr viele Mandanten, die eine immense Bindung zu einer Katze haben. Und ja, gerade wenn es um Verhalten und so weiter geht, bei Trennungen, bei Scheidungen und so weiter, wir haben da eine Gefühls- und Emotionslage, dass um die Tiere gekämpft wird, als ob es Familienmitglieder sind. Mhm. Und da mache ich tatsächlich keinen Unterschied, ob das ein Hund oder eine Katze ist. Da sind die Gefühle und die Emotionen nahezu gleich.
Das ist sicher auf Besitzerseite so, aber auf der Tierseite ist es ziemlich sicher so, und dafür gibt es sehr viele wissenschaftliche Evidenzen, dass der Hund doch sehr viel engere Bindungsmöglichkeiten, Anknüpfungspunkte, Kommunikationsfähigkeit und auch Bereitschaft und Willen mitbringt, mit dem Mensch sehr viel enger zu kommunizieren als die Katze.
Aber jetzt.
Ja, ich wollte nur sagen, weil gerade so im Nebensatz kam, ja, fast wie Familienmitglieder. Also es gibt genügend Forschung, die zeigt, dass der Großteil, über 90%, der Tierbesitzer diese Tiere, also gerade bei Hund und Katze, als Familienmitglieder wahrnimmt. Auch wenn man die Kinder befragt, mal ein Bild deiner Familie, da sind fast immer die Haustiere drauf und oft ganz in der Nähe des Kindes. Das sind heute Sozialpartner, die Wert haben wie ein Familienmitglied, eben von der Seite des Menschen aus. Ne? Wenn man das fragt, welche Bindung hast du denn zu dem Tier, dann ist das eben ähnlich emotional besetzt wie bei manchen Menschen. Ja?
Menschen halten sich Tiere zum Beispiel, weil sie einsam sind oder weil es den Kindern Spaß macht. Ist das Tierliebe oder ist das vielleicht auch eher Egoismus?
Also ich denke, man hat immer von beiden ein bisschen. Was halte ich jetzt das Tier nur, weil ich dem Tier ein gutes Leben ermöglichen möchte? Oder bin ich auch mal so ehrlich und sage, ich habe davon auch was? Also ich halte mir ein Tier, weil ich natürlich auch was davon habe und weil ich glaube, er kann gut bei uns leben. Ich bin mal durch den Wald gegangen und mich hat eine Frau angesprochen. Mit dem Hund war ich unterwegs und sagte, ja, ach, irgendwann muss ich auch meinen Kindern wohl einen Hund anschaffen. Das soll ja so gut sein für die sozioemotionale Entwicklung der Kinder. Dann habe ich gesagt, naja, ich muss mir mal gut überlegen, ob ich meine Kinder mit meinem Hund spielen lasse. Den habe ich ja auch für mich. Also wenn man das Tier immer nur als Mittel zum Zweck, um irgendwas zu erreichen, sich dann anschafft, dann geht es bestimmt ganz häufig schief. Denn dann ist es nicht tiergerecht und es muss ja auch jeder in der Familie dieses Tier mögen.
Es ist aufwendig, man übernimmt Verantwortung für ein lebendes Geschöpf. Lassen Sie uns mal darüber reden anhand von Beispielen, was denn da genau noch tiergerecht ist und was vielleicht nicht. Wie ist es denn mit Hunden, die weniger als 2 Stunden am Tag Gassi gehen dürfen, mit großen Hunden, sagen wir mal. Ist das in Ordnung?
Ich denke, das hängt einfach von dem Hund an sich ab und auch von dem Alter des Hundes ab und von der Rasse. Und das hat ja auch die letzte Gesetzesdebatte wieder gezeigt, dass man ein Gassi-Geh-Pflicht einführen will, die man aber tatsächlich nicht umsetzen kann, weil Gesetze sind dazu da, eine Vielzahl von allgemeinen Situationen zu regeln. Und das kann ich in dem Moment nicht, wenn es um das Individuum geht. Klar ist, ein Hund muss raus, ein Hund soll raus für seine Sozialisation, für die Gerüche aufzunehmen und so weiter, auch Kontakte zu knüpfen. Das Schöne, was wir immer sagen, dann das Zeitung lesen für den Hund, das ist immens wichtig. Aber wenn ich jetzt an meine 14 Jahre alte Hündin denke, dann kann ich diese Gesetzesregelung so nicht umsetzen.
Wie ist es, Hunde tagsüber alleine zu lassen? Geht das?
Auch das ist schwierig. Da gibt es sicherlich entsprechende Grundregeln. Aber auch das hängt vom Hund ab. Ich finde halt die Vorteile, einen Hund mitzunehmen zum Arbeitsplatz, die sind gegeben. Und jetzt nicht nur, weil ich eine Tierrechtskanzlei führe. Es gibt seit vielen, vielen Jahren Studien, die belegen, dass der Hund am Arbeitsplatz nicht nur förderlich ist, weil man in der Mittagspause mal gemeinsam rausgeht und sich selbst bewegt, sondern man arbeitet auch produktiver, wenn er dabei ist. Weil wenn der Hund mal krank ist oder ich mache mir Gedanken, was macht er zu Hause, kann er irgendwas anstellen und so weiter. Ich habe den Hund dabei, ich sehe, es geht ihm gut und so weiter. Wenn das der Arbeitsplatz hergibt, dann ist das ja vorteilhaft.
Ja, es gibt ja tatsächlich einen Vorstoß aus Berlin, da möchten die Regierungsparteien CDU und CSU genau das erlauben, dass Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, ihren Hund mit zur Arbeit bringen. Was ist dann mit den Menschen, die Angst vor Hunden haben und dann vor lauter Schreck nicht mehr arbeiten können?
Also ich kann vielleicht als Psychologin da ein bisschen was dazu sagen. Es muss natürlich immer gut umgesetzt werden. Man muss schauen, in welche Räumlichkeiten darf das Tier mit. Aber der Hund muss sich auch entsprechend verhalten. Ja? Also er darf sich nicht ständig mit den anderen Hunden anlegen. Und man muss dann einfach auch gucken, dass es auch tierfreie Wege gibt, wo die Ängstlichen laufen können, wo die Allergiker vielleicht auch sicher gehen können. Also es flächendeckend ganz umzusetzen, überall ist vielleicht schwierig, aber es gibt ja viele Einzelentscheidungen und Firmen, die sagen, das erlauben wir so und so oft oder so und so viele Hunde und es nimmt zu.
Meerschweinchen, noch ein Beispiel. Meerschweinchen, die im Käfig sitzen, womöglich alleine. Ist das tiergerecht?
Das geht überhaupt nicht. Wenn ich mich einschalten darf, Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere, die kann man auf keinen Fall alleine hinsetzen. Und so wie früher man die, wie kleine Accessoires oder Stofftiere gehalten hat, auch die Interaktion mit den Menschen, kann hier ein Meerschweinchen als Sozialpartner nicht ersetzen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wenn man so von oben in den Käfig greift und das Meerschweinchen rausholen will, um es vielleicht zu kuscheln, dann leiden die Todesängste, weil die glauben, da kommt ein Adler, der mich jetzt frisst. Und das Meerschwein ist eben noch lange nicht so weit von seinem Verhalten und von seinen artgerechten Ansprüchen domestiziert wie ein Hund.
Ich habe auch gelesen, die haben ein empfindliches Gehör und die hassen laute Musik oder schreiende Kinder. Also das hört sich für mich an, als wären Meerschweinchen für Kinder eigentlich sowieso eher ungeeignet.
Naja, alle Tiere für Kinder ungeeignet, wenn sie nicht durch verantwortungsbewusste Erwachsene begleitet werden.
Wie ist es denn mit Wellensittichen? Die können ja bis zu 100 Kilometer am Stück fliegen, bis zu 120 Stundenkilometer schnell sogar und bräuchten eigentlich als Haustiere 1 bis 2 Stunden Freiflug jeden Tag.
Ja, das sieht man heute ganz ähnlich wie bei Meerschweinchen, denn Wellensittiche sind auch extrem soziale Tiere und Wellensittiche alleine zu halten geht überhaupt nicht. Die müssen in kleinen Gruppen gehalten werden und die Wellensittiche in den traditionellen Käfigen zu halten, wo sie vielleicht mal von der zweiten Stange auf die erste Stange auf den Boden springt, ist heute aus Tierschutzrecht eigentlich nicht akzeptabel. Wellensittich müssen fliegen, denn wir wissen von vielen anderen Vögeln, wenn Vögel nicht fliegen, werden sie krank und können sie daran sterben und leiden schlimme Dinge an Fußverletzungen, an Lungenentzündungen, an Pilzinfektionen und vielen anderen.
Mhm. Meerschweinchen sind unter Umständen nicht gut geeignet, sie zu halten, wenn, dann muss man viel über sie wissen. Wellensittich müssen fliegen können. Es ist in Deutschland ja so, dass jeder, der möchte, ein Haustier halten darf. In Belgien ist das ein bisschen anders, da muss man eine sogenannte Haltelizenz vorlegen, wenn man sich ein Tier kaufen oder aus dem Tierheim holen will. Bräuchten wir sowas auch in Deutschland?
Also wir brauchen zunächst mal Tierhalter, die sich, bevor sie das Tier anschaffen, genau überlegen, kann ich das zeitlich, finanziell und so weiter aufbringen. Und dann muss ich mir als nächstes Gedanken drüber machen, was passt zu mir. Das kann ich grundsätzlich nicht in Gesetzesfassungen packen. Wir haben, was die Hunde anbetrifft, in Deutschland die einzelnen Landeshundegesetze und haben dort Regelungen aufgestellt, wie Hunde zu halten sind, mit Auflagen und so weiter. Und es gibt manche Bundesländer, Niedersachsen zum Beispiel, die sind einen anderen Weg gegangen. Die haben dann gesagt, wir gehen auf das Hundhaltergespann und dort muss man einen Hundeführerschein machen. Grundsätzlich eine sehr sinnvolle Geschichte, weil man Sachkunde nachweisen muss und so weiter. Aber wir haben in Deutschland eben immer mal wieder diese gesetzliche Situation, dass wir Ausnahmen machen. Und wenn ich eben einen Kangal halten möchte, habe ich andere Voraussetzungen, als wenn ich einen Chihuahua oder einen Cavalier King Charles Spaniel halten möchte. Und deswegen kommt es da natürlich auf die Sachkunde an. Und der Hundeführerschein ist nach meinem Dafürhalten schon der bessere Weg. Aber viele Bundesländer gehen diesen Weg noch nicht. Und bevor jetzt die Tierschutzhundeverordnung geändert wurde, dann zum Jahr 2022 hin, hatten wir dafür plädiert, in einer Kommission, die sich damit auseinandergesetzt hat, eben dieses Mindestmaß an Sachkunde einzuführen. Und da gab es einige Verbände, die sich dagegen ausgesprochen haben und sie sind letztendlich auch leider nicht in den Gesetzesentwurf mit reingekommen. Aber ich halte das für den richtigen Weg, dass man eben das auf das Tier speziell bezieht und dort eine gewisse Sachkenntnis notfalls eben auch nachweisen muss.
Man kann das vielleicht ein bisschen sortieren nach verschiedenen Tierarten.
Also einen Sachkundenachweis für alle Haustiere und nicht nur für Hunde, wie es den ja praktisch überall gibt, ne?
Ja, es gibt manche Bereiche, da ist ein Sachkundenachweis viel, viel dringender. Wenn ich zum Beispiel an schwierig zu haltende Exoten, Reptilien, Schlangen, Giftschlangen oder solche Dinge halte, wo wir auch in Berlin sehr viel Auswüchse und Probleme sehen. Aber wir haben es ja vorhin die ganz einfachen Beispiele besprochen beim Wellensittich und beim Meerschweinchen, wo man so langläufig, wenn man so durch die Wohnzimmer und Kinderzimmer geht, da wird wahnsinnig viel Tierleid produziert. Und das ist in meinen Augen so eine, soziopolitische Einstellung. Setze ich auf den mündigen Bürger und informiere den Bürger und vertraue, dass der Bürger das schon richtig macht in seiner Mündigkeit? Oder will ich dem Bürger das vorschreiben? Und wenn dort Handlungsbedarf besteht, dass wirklich viel Leid produziert wird, dann hat der Gesetzgeber sicher die Aufgabe, dort zu regeln mit so einem Sachkundenachweis.
Glauben Sie, das Tierleid würde sich verringern? Es würden weniger Tiere auch ausgesetzt. Die Tierheime quillen ja über vor Tieren, wenn es so einen Sachkundenachweis gäbe?
Ob man jetzt im Einzelfall dort, wie viel Wissen man verlangen kann und auch vor allem abprüfen kann, das sind ja praktische Fragen der Umsetzung. Aber dieser Sachkundenachweis würde bei einer Einführung bundesweit zunächst erstmal das Bewusstsein steigern, dass viel schief läuft und dass wir uns dort als Anwälte für die Tiere einsetzen müssen. Und ich glaube, dass dieser psychologische Effekt, dass man der Gesellschaft mitteilt, hey, so geht's nicht weiter wie bislang, dass ich da persönlich mehr drauf setze, dass man den Bürger gut informiert, den Bürger auch weckt und alarmiert und dann eigentlich auf die freie Entscheidungsfähigkeit des Bürgers setzt.
Also einfacher wäre es ja aber doch vielleicht in manchen Fällen Sachen gesetzlich zu regeln, auch wenn Sie sich da skeptisch zeigen. Wenn man sich das Heimtiergesetz in der Schweiz anguckt, da ist es ja so, dass einfach die Regel da drin steht, gesellige Haustiere wie Meerschweinchen oder auch Goldfische, die dürfen nicht einzeln gehalten werden. Das wäre doch relativ einfach machbar und auch sinnvoll.
Das wäre sicherlich ein Bereich des Heimtiergesetzes. Die Diskussion des Heimtiergesetzes ist ja schon sehr, sehr lange in der Bevölkerung kontrovers auch diskutiert und es hat sich nicht umgesetzt. Und wenn man sich nur mal betrachtet, wie die Haltungsvoraussetzungen für Tiger in Deutschland sind, manchmal muss ich es in manchen Bundesländern überhaupt nicht melden, bei manchen muss ich es melden, bei anderen brauche ich einen Sachkundenachweis. In den Bereichen würde ein Heimtiergesetz wesentliche Klarheit schaffen. Aber dann auch ein Heimtiergesetz, was bundesweit gilt, mit den gleichen Voraussetzungen und eben nicht im Rahmen des Föderalismus, dass wieder jedes Bundesland eigene Regelungen aufstellen kann. Zurzeit müssen wir sogar nachschauen, wo gibt es irgendwelche Regelungen, beispielsweise für eine Tigerhaltung oder für eine Löwenhaltung. Wenn man das überhaupt machen möchte, muss man ganz, ganz kontrovers sehen und auch die Voraussetzungen, die da gegeben sind. Aber wenn es eben einen Bürger gibt, der das möchte, dann gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Regelungen. Und es ist teilweise in manchen Bundesländern viel leichter, einen Tiger zu halten, als einen Hund, der mal auffällig geworden ist. Und das kann es eigentlich nicht sein. Dafür plädieren wir schon seit eben langer, langer Zeit für ein Heimtiergesetz. Wie das dann konkret ausgestaltet ist, welche Tiere konkret erfasst werden, ob man da Listen macht und auch gerade, was Sie gesagt haben, geselliges Tier. Wir müssen da wieder definieren, was ist ein geselliges Tier. Also da steckt sicherlich viel, viel Arbeit noch, aber ich halte das für den richtigen Weg.
Ich schaue mir immer die psychologische Seite an und ich finde durchaus, dass einfach Maßnahmen, die das Bewusstsein erhöhen, dass Tiere bestimmte Bedürfnisse haben, beim Hund auch gerade was das Verhalten angeht, dass das durchaus sinnvoll ist, ja. Und es muss ja nicht wahnsinnig schwer sein, so dass also quasi auch wenn jetzt noch ältere Herrschaften sagen, ich hätte jetzt doch noch gerne eine Katze oder einen Hund, dass die das auch noch bewältigen können, aber dass zumindest so ein Grundwissen da ist, damit man einfach ja mal drüber nachdenkt, bevor man sich das Tier anschafft und es auch nicht so schnell wieder abgibt, weil man dann überrascht wird, ja, was das Tier eigentlich alles möchte.
Also wir haben schon den Hundeführerschein angesprochen, den es ja in Baden-Württemberg eigentlich schon längst geben sollte. Das wurde gerade wieder gefordert von der Landestierschutzbeauftragten, dass man da doch bitte mal vorankommen solle. In Niedersachsen gibt es ihn sonst nirgendwo. Das ist ja auch was, was nicht nur das Tier schützen soll, sondern auch andere Menschen, die dem Tier begegnen. In Linz, wo 3 American Staffordshire Terrier eine Frau angefallen und zu Tode gebissen haben, kann man sowas vermeiden mit einem Hundeführerschein?
Sowas werden Sie durch einen Hundeführerschein sicherlich nicht vermeiden können. Was man durch den Hundeführerschein als Vorteil sieht, das ist, dass man zumindest mal das Hundhaltergespann gecheckt hat. Wenn ich einen kleineren Hund halte und dann plötzlich denke, ich möchte jetzt mal einen Amstaff halten, der hat andere Grundvoraussetzungen, darauf muss ich mich einstellen. Aber Sie werden die konkrete Beißsituation nicht vermeiden können, weil das teilweise auch Unachtsamkeiten sind, teilweise passieren Dinge, die ich im Vorfeld auch einfach nicht sehen kann. Wenn ich am Wald entlang gehe, muss ich mich darauf einstellen, dass da ein Reh rauskommt. Trotzdem kann ich überrascht sein, der Hund reagiert dementsprechend. Ein Hund sollte halt so sozialisiert sein, dass er abrufbar ist, dass ich ihn einschätzen kann. Und im Zweifelsfall halte ich ihn eben an der Leine, wenn das möglich ist. Also ein fürsorgliches Verhältnis sollte da im Vordergrund stehen. Und da kann ein Sachkundenachweis sicherlich das Augenmerk schärfen und helfen.
Lieblingsmensch, Hund, wie viel Tierliebe tut gut? Darum geht es heute im Forum mit dem Tierrechtsanwalt Andreas Ackenheil, der Psychologin Andrea Beetz und dem Tierpathologen Achim Gruber. Wenn man sich ein Haustier hält, dann ist es aus verschiedenen Motiven der Fall. Man kann die Tiere nicht um Erlaubnis fragen, man weiß oft nicht, wie es ihnen geht. Inwieweit darf und soll der Mensch über sein Tier verfügen?
Dazu habe ich als Tierarzt und Tierpathologe eine relativ klare Meinung, denn Menschen verfügen über Tiere. Wir verfügen über landwirtschaftliche Nutztiere, wir verfügen über Versuchstiere. Und in ähnlicher Weise, auch wenn das jetzt ein bisschen krass klingt, verfügen wir über Haustiere. Haustiere bringen uns einen Nutzen und bringen uns einen Mehrwert wie andere Tiere auch. Und im Tierschutzgesetz und unserer generell akzeptierten Tierethik steht ganz klar, dass nur ein vernünftiger Grund vorliegen darf, wenn wir Tieren Schmerzen, Leiden, Schäden abverlangen dürfen. Das kennen wir bei der Versuchstiersituation oder bei landwirtschaftlichen Nutztieren, wo wir jetzt seit Jahrzehnten drüber sprechen. Und da geht im Moment noch relativ viel schief, muss ich aus tierärztlicher Sicht sagen, weil wir doch in vielen Bereichen sehen, dass Haustiere leider im Gegensatz zu, landwirtschaftlichen Nutztieren und Versuchstieren mehr so wie Kuscheltiere oder bestimmte Produktvariationen gehalten werden. Wir haben immer den Eindruck, viele Leute gehen mit Haustieren um wie mit irgendwelchen Markenprodukten und glauben, jetzt kommt noch eine neue Farbvariante oder noch ein größerer Fun-Faktor oder was Größeres, was Kleineres und glauben, das wären alles so Ingenieursleistungen, wie man das vielleicht von Mobiltelefonen oder Mode oder Autos kennt.
Sie reden dabei jetzt vom Hundezüchten.
Ja, vom Hundezüchten, aber auch von vielen anderen. Also wir reden jetzt über die Zucht, aber auch über den Umgang, wie man mit diesen Tieren umgeht, ob man denen jetzt ein Hütchen aufsetzt oder ein Mäntelchen oder ob man die mit dem Wagen durch die Gegend fährt und so weiter. Und wir da eigentlich gar nicht so sehen, dass dieses Verhältnis auch sehr stark aus der Bahn gelaufen ist, wie wir das ja seit Jahren und Jahrzehnten bei landwirtschaftlichen Nutztieren und Versuchstieren schon diskutieren.
Sie sagen auch so sinngemäß, dass wir unsere Tiere so halten, dass sie krank werden. Teilweise können Sie da noch mal ein oder zwei Beispiele nennen, besonders extremer Art?
Ja, wir sehen natürlich in der Tiermedizin und in der Tierpathologie seit Jahrzehnten dort mit größter Sorge eigentlich Entwicklungen in der Zucht. Früher haben Hunde und Katzen und andere Haustiere jetzt unter schlechten Haltungsbedingungen mehr gelitten oder sind vielleicht erschlagen worden oder hatten Infektionskrankheiten, Seuchen. Das sehen wir heute fast nicht mehr. Die größte Sorge gilt heute den schweren Krankheiten und den vielen Neigungen zu Krankheiten und lebenslangen Leiden, die wir in der Zucht sehen. Im Wesentlichen bei Hunden, aber auch bei einer ganzen Reihe von Katzenrassen. Die allermeisten Formen, die wir sehen, sind tatsächlich Missbildungen, die wir durch Inzucht kultiviert haben und Extremzuchten auf riesengroße Hunde, ganz kleine Hunde, ganz bunte Hunde. Und leider kommen viele von diesen Zuchtzielen auch mit schweren Nebenwirkungen in Bezug auf starke Neigungen zu Lebenseinschränkungen, zu Krankheiten oder zu verfrühtem Tod.
Ja, wenn man jetzt den Mops nochmal nimmt, da geht es um die Nase, die so gezüchtet ist, dass er kaum noch Luft kriegt, teilweise, und kaum noch atmen kann. Das ist natürlich extrem unangenehm für so ein Tier. Frau Beetz, haben Sie eine Vorstellung davon, warum Menschen in Bezug zu Tieren. Wir sagen ja immer alle, wenn wir Tiere sehen, oh mein Gott, das ist das Größte und Tierquälerei, da gibt es gleich einen großen Aufschrei, wenn es irgendwelche Bilder gibt im Internet. Wie kommt es, dass trotzdem solche Situationen zustande kommen und zwar nicht wenige?
Wir Menschen sind ganz wunderbar darin, Dinge zu verdrängen, die uns gerade nicht passen. Auf einmal ist das Silbergrau so in. Jeder muss jetzt einen silbergrauen Hund haben, dass das für den Hund gar nicht super ist. Ja, das blendet man aus. Oder es gibt natürlich ganz viel positive Tierhaltung, das möchte ich jetzt mal hier auch betonen. Aber schon allein gibt's, wenn Sie sich diese YouTube-Sachen anschauen, wo ganz viele Leute süße, angeblich tolle Videos einstellen, wie viel Tierleid dahinter steht, dazu gibt es ein, zwei Studien, wie oft da gefilmt wird, was mit den Tieren gemacht wird. Und das ist eben leider dann auch gar nicht so süß. Klar, da, wenn man sieht, jemand tritt einen Hund, jemand verletzt eine Katze, da ist der Aufschrei groß und die Empathie. Und das ist ja auch gut so. Doch man muss schon noch sensibilisieren, auch ich denke durch die Medien, dass auch diese anderen Sachen wirklich Tierleid verursachen, diese Extremzüchtungen. Auch wenn einer sagt, aber wieso, die Farbe macht doch dem Hund nichts, sieht doch super aus, passt, schick zu meiner Einrichtung, ja, oder irgendwie eine besonders kleine Größe, schaut so süß aus, wenn man den Welpen dann in die Tasse setzen kann. Aber das ist halt nichts für den Hund und da muss man einfach mehr sensibilisieren, weil die Halter an sich sind ja nicht bösartig. Ja, die aus solchen Rassen sich holen. Die finden den Mops halt doll. Wir wissen, wie viele Leute ihren Hund überhaupt nicht lesen können, die gar nicht sehen, der Hund hat Stress. Selbst bei Menschen, die schon ein Basiswissen haben sollten. Ich gehe da mal in den Bereich der Schulhunde. Eine tolle Idee, ich finde es sehr, sehr schön, aber es wird leider nicht so oft gut umgesetzt und die Hunde haben wirklich nachweislich Stress in diesen Situationen.
Wenn wir jetzt nochmal bei den Tieren bleiben, die Menschen sich privat halten, also keine Therapiehunde, sondern die zu Hause leben, bei den Leuten, das, was Sie gerade beschrieben haben, spielt da eine Rolle, dass der Mensch, wir haben das schon gesagt, über sein Tier verfügt, vielleicht eine Machtposition auch hat und das Tier sich auch ja nur bis zu einer gewissen Grenze wehren kann?
Das ist schon problematisch, weil klar, also auch wenn wir mit dem Hund rausgehen, die wenigsten Hunde rennen wirklich weg, ja, als dass sie die Wahl hätten, zu sagen, ach, in der Familie will ich nicht bleiben. Wir haben auf jeden Fall Macht über unsere Heimtiere. Wir kontrollieren sie und sie haben normalerweise nicht eine Wahl, ob sie jetzt gehen oder nicht gehen. Die Tiere können sie eigentlich nur über ihr Verhalten zeigen, ne, dass sie dann eben Sachen kaputt machen. Ich fand ihr Beispiel am Anfang so nach dem Motto, jeder Hund macht mal irgendwas kaputt, legt einen Sessel oder die Couch. Das machen die mitnichten. Das machen die eben nur, wenn etwas nicht passt.
Das sind eher die Katzen, ne?
Die Katzen, die haben halt trotz, obwohl sie, da können sie die schicksten Kratzbäume kaufen, habe ich gehört, ja, und trotzdem ist die Couch einfach viel, viel schöner. Ja, diese Sachen. Und das Tier kann sich nur über Problemverhalten eigentlich ausdrücken, dass es ihm in der Situation nicht gut geht.
Der Hund als Statussymbol, das kommt ja auch vor und um anderen Angst zu machen, da ist aber mit Verantwortung nicht mehr so viel her.
Nö, da ist das Tier Mittel zum Zweck, würde ich sagen. Ne? Also einige, in der Psychologie hat man das so die symbolische Selbstergänzung genannt, die sagen, durch so ein beeindruckendes Tier, das gefährlich wirkt, dann wirkt sich selber eben auch noch gefährlicher. Ja, und dann ist das Tier aber einfach nur das, ne? Es ist Mittel dazu, mein Image zu pflegen im Sinne von meiner Gefährlichkeitswahrnehmung. Bei anderen wiederum ist es halt Modeaccessoire, weil das so schick ist. Oder man kann ich halt dieses teure Täschchen von der besonderen Marke mir kaufen und mein Hündchen da drin rumtragen, dass der Hund vielleicht viel lieber selber laufen würde. Ja, das wird da gar nicht gesehen. Ja.
Also wir reden ja darüber, dass man verantwortungsbewusst mit Tieren umgeht und gleichzeitig auch Rücksicht auf andere nimmt. Wenn man mit Hunden beispielsweise unterwegs ist, Hundeführerschein, ist es immer gut und sinnvoll, die von klein auf zu erziehen. Würde denn eine Steuer für alle Haustiere, vielleicht nicht nur für Hunde oder vielleicht auch teilweise eine höhere Hundesteuer, was bringen? Und ich rede jetzt nicht von Mainz, ich glaube, da ist sie deutschlandweit am höchsten, aber es gibt auch Orte, wo sie sehr gering ist, die Hundesteuer. Was meinen Sie?
Naja, wenn die Hundesteuer für die Zwecke, die dann den Hunden und den Hundehaltern zugutekommen, verwendet wird, habe ich kein Problem damit. Aber die Rechtsprechung geht eben schon seit vielen, vielen Jahren einfach in die Richtung, dass es eine Art Aufwandsteuer ist und ich damit auch andere finanzielle Löcher stopfen kann. Und da finde ich, ist schon eine starke Diskrepanz zwischen der Hundesteuer, die gesetzlich festgelegt ist, und einer Katzensteuer, die es eben nicht gibt. Im Grunde genommen, warum soll der Hundehalter besteuert werden in der Haltung, andere Tierhalter aber nicht. Pferdehalter beispielsweise, die meistens finanziell besser gestellt sind, die werden meistens nicht herangezogen. Da ist eine gewisse Ungleichbehandlung da und trifft nicht meine Meinung. Ich finde, im Rahmen der Gleichbehandlung sollte man über diese Themen auch mal nachdenken und durchaus auch andere Tierarten in die Besteuerung mit aufnehmen.
Hat es vielleicht auch was mit den Hinterlassenschaften der Hunde zu tun?
Mitnichten. Mitnichten. Das hat damit meiner Ansicht nach gar nichts zu tun, denn ein verantwortungsvoller Hundehalter, der nimmt die Hinterlassenschaft mit auf. Auf jeden Fall in dem Bereich, wo wir es gesetzlich auch vorgegeben haben. Auf dem Feldweg muss man es beispielsweise nicht, da ist es jedem frei belassen. Aber die meisten größeren Hinterlassenschaften von Pferden, die werden häufig nicht weggemacht.
Eine Steuer für alle Haustiere oder auch ein europaweites Verbot des Internethandels mit lebenden Tieren, wie Tierschützer es fordern. Was meinen die anderen beiden? Brauchen wir sowas?
Ja, also das Verbot von Internethandel von Tieren ist längst überfällig. Wir wissen ja heute, dass wir zum Beispiel beim Hundemarkt den Bedarf für Hunde in Deutschland durch die eigene Zucht gar nicht mehr decken können. Und so problematisch ja eigene Zuchtformen im Land sind, wir sehen, dass viele Hunde, die importiert werden und die dann besonders übers Internet verkauft werden, noch viel schlimmer und viel kränker gezüchtet werden. Viele von diesen Tieren bringen Krankheiten mit aus verschiedenen Ländern, die wir bei uns noch nie hatten oder gar nicht kennen, die gefälschte Impfpässe mit haben und so weiter. Und das passiert im Wesentlichen im Internethandel und in Situationen, wo im Internet quasi Hunde angeboten werden und die dann irgendwann aus dem Kofferraum übergeben werden oder an der Grenze übergeben werden. Und das ist eine ganz schlimme Situation. Viele Tierschutzvereine plädieren dafür, und das würde ich auch sehr unterstützen aus meiner eigenen 30-jährigen Berufserfahrung, plädieren dafür, dass wir den Internethandel mit Tieren, das muss man natürlich noch genau definieren, was wir damit genau meinen, aber dass wir den grundsätzlich verbieten.
Frau Beetz, was treibt Menschen dazu, zum Beispiel Katzen aus dem Griechenlandurlaub, die dort auf der Straße leben, mit nach Hause zu bringen und sie in eine komplett andere Umgebung zu setzen, was ihnen vermutlich auch Stress verursacht? Ist das tiergerecht?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Menschen an sich, die sich da entscheiden, sowas zu machen, glauben tatsächlich, sie tun was Gutes. Die meinen es, sie könnten der Katze ein besseres Leben hier ermöglichen als Straßenkatze in Griechenland oder in einem anderen Land. Es ist eben auch problematisch, die Tiere alle hier herzubringen, aber dann den Tierschutz vor Ort. Es kommen ja immer die ganzen Tiere nach, also egal wie viele Tiere sie wahrscheinlich dort mit herbringen. Wenn dort nicht reguliert wird, wie sich die Tiere vermehren, gibt es halt immer mehr. Und ich habe jetzt kürzlich mit jemandem auf einer Konferenz gesprochen und sage, ja, manche erwarten dann auch, dass das Tier ihnen dankbar ist. Das ist es dann aber nicht. Und das stört dann so ein bisschen die Beziehung. Und viele dieser Tiere haben natürlich Anpassungsprobleme. Hier auf einmal soll die Katze innen leben oder mit den anderen Umgebungen und haben dann Verhaltensproblematiken, die auch die Beziehung belasten. Ja, da ist ihre Erhabenheit, ihr tolles Gefühl, dass sie haben, dass sie jetzt dieses Tier errettet haben, auch ganz schnell vorbei. Man sollte da schon genau drüber nachdenken und eben auch mal vielleicht doch einen Impuls, dieses Tier jetzt unbedingt mitnehmen zu müssen, unterdrücken. Und sich erkundigen, wie kann man das vielleicht doch anders regeln oder sich im Tierschutz vor Ort zu engagieren.
Gerade die ganzen Projekte, die gestartet werden, eben Kastrationsprojekte und so weiter, da kann man dazu stehen, wie man möchte. Es ist ein auf jeden Fall wichtiges Mittel und eine ernsthafte Tätigkeit, die aber nur aufgebracht werden kann, wenn man das eben aufopferungsvoll macht und nicht mit einem finanziellen Aspekt verbunden. Deswegen die Tiere, die nicht nach Deutschland gebracht werden, weil man eben meint, dass es ihnen hier in Deutschland besser geht, da gebe ich Ihnen recht, denen wird es vor Ort in ihrer Umgebung häufig besser gehen. Aber diese Projekte, die sind sehr unterstützenswert und in zweiter Linie dann natürlich die Projekte, die hier durchgeführt werden, damit die Tiere, die hierher kommen, dann hier eben auch ein verantwortungsvolles Zuhause finden. Aber das ist bei den Tierschutzvereinen eben auch so. Es gibt Vereine, die das sehr, sehr aufopferungsvoll und sehr ehrenhaft machen. Und es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe und das, was man halt in den Medien immer mitbekommt, das sind die schwarzen Schafe. Und da muss man natürlich von Behördenseite auch dran arbeiten, dass das sich insofern auch noch von der Situation her verbessert.
Dabei gäbe es genug Tiere in den Tierheimen im Moment, ne, die man sich holen könnte. Da müsste man nicht ins Ausland fahren, oder?
Das ist richtig.
Reden wir noch kurz über Katzen. Die sind Vogelkiller und sie vermehren sich wie Karnickel und bleiben dann oft als Straßenkatzen sich selbst überlassen. Der Deutsche Tierschutzbund fordert deshalb eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Wäre sowas sinnvoll?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir sehen leider gerade im urbanen Raum, in den Speckgürteln von den Großstädten, dass wahnsinnig viele Katzen sich nicht nur vermehren und dann innerhalb der Katzen- oder mit Katzen-Mensch-Beziehungen Probleme anrichten, sondern auch eine ganz schwere Bedrohung für seltene Tierarten, für Echsen, für Kleinsäuger bedeuten. Das hat auch in mehreren Stellen immer wieder zu Konflikten geführt, beispielsweise wenn freilaufende Katzen von Jägern erschossen werden. Wir haben eine extrem hohe Zahl von wahrscheinlich mehreren zigtausend Katzen, die jedes Jahr in Deutschland von Jägern erschossen werden. Und das ist auch völlig legal. Und wenn man sich das anschaut, wäre eine bundesweite Pflicht zur Kastration von freilaufenden Katzen extrem zu begrüßen, aus vielen Gründen.
Dann müsste man die aber auch alle registrieren, ne? Das ist richtig. Ziemlicher Aufwand, ne?
Ja, aber diesen Aufwand dürfen wir nicht scheuen, denn eine Registrierungspflicht für Hunde und Katzen ist sowieso eine sehr gute Sache, nicht nur für die entlaufenden Tiere, sondern auch für die Zuordnung, für alle Dinge, die da schiefgehen können.
Wir können das bei einem Auto beispielsweise lückenlos nachvollziehen, welcher Halter wann, wie, wo das Auto mal gehabt hat und beim Tier nicht. Alles, was mit Tieren zu tun hat, ist natürlich eine sehr, sehr kontroverse Debatte. Immer dafür und dagegen. Und es gibt dann natürlich dann auch wieder die Situation im Internet, dass sehr viele ihre Meinung dazu äußern. Aber wenn man es auf die Grundregelungen reduziert, dann muss eine intensive Debatte geführt werden und man muss mal zum Ergebnis kommen.
Frau Beetz, ein Hund oder ein Tier, das nicht dressiert ist und in keiner Schule war, nur so zum Liebhaben, darf das auch sein?
Also ich störe mich gerade schon an dem Wort dressiert. Es ist ja was anderes, ob ich jetzt einem Hund mit Leckerli 1000 Tricks beibringe oder ob ich ihn einfach so erziehe, dass er in unserer Gesellschaft gut zurechtkommt und ich ihn mitnehmen kann. Also erstmal der Unterschied. Und ich finde, das ist schon notwendig, dass man ein Tier nicht nur an seine Umgebungen gewöhnt, sondern auch einfach einen bestimmten Grundumgang miteinander hat, gerade beim Hund, ne, dass der gehorcht, dass der nicht in den Straßenverkehr läuft. Und er darf ja trotzdem zum Kuscheln da sein. Das ist ja sogar heutzutage hier seine Hauptnutzung, wenn wir es mal so sagen. Ja. Wir holen uns die Tiere als Sozialpartner in die Familien oder auch wenn wir Einzelpersonen sind, dass wir ein soziales Gegenüber haben. Der muss nicht perfekt erzogen sein, das überhaupt nicht. Aber ich muss halt mit ihm so zurechtkommen, dass ich auch niemandem anderen damit lästig werde oder jemand anderen gefährde. Und dann geht es dir auch gar nicht an, wie viel ich kuschel, solange der Hund das auch möchte und sich auch zurückziehen kann. Denn das gibt schon auch, dass Hunde ein bisschen zu sehr belagert werden von ihren Familienmitgliedern, gerade den Kindern, wenn die sich langweilen und die einfach auch viel mehr Ruhe brauchen und dass man da einfach ein bisschen achtsamer miteinander umgeht.
Sie sagen, es ist wichtig, dass man auch anderen nicht lästig wird mit Hunden oder anderen Menschen, die ja keine Tiere haben. Es gibt ja doch einige Tierhalter, die sich nicht an die Regeln halten. Wie begegne ich denen als tierloser Mensch?
Ich kann immer nur raten, sagen Sie was. Einige Leute sind tatsächlich gedankenlos und bald sie fragen, können Sie bitte den Hund anleinen, tun die das dann auch. Einige mit einem blöden Grummeln, die ignorieren sie mal. Andere wiederum, die haben gar nicht gedacht, dass sie vielleicht Ängste haben können. Die denken nicht so weit, die glauben, jeder mag einen Hund. Ich finde es immer günstig, wenn jemand einfach, wenn er wirklich Angst hat, von Weitem anspricht, weil sobald sie sich dann auch ungünstig verhalten, reagiert der Hund ja wieder auch nochmal anders auf die Person. Und wir haben sehr, sehr viele Hundephobiker in Deutschland, würde ich meinen. Die gehen damit natürlich auch nicht hausieren. Die vermeiden dann eben Plätze, wo viele Hunde freilaufen. Aber es gehört auch dazu, dass ich als höflicher Hundehalter ein bisschen darauf achte, wenn jemand mit kleinen Kindern kommt, selbst wenn mein Hund nett ist, einfach, dass ich denen zeige, der Hund hört auf mich, ich rufe ihn kurz zu mir. Ich finde, das ist einfach Höflichkeit, weil ich selber zum Beispiel auch mit kleinen Kindern unterwegs war und ich das immer auch störend empfand, wenn irgendein Hund unkontrolliert auf uns zurennt oder dass ich sehe, der Hundehalter bemüht sich, selbst wenn er dann schreit, der tut nichts, ja. Manchmal haben sie ja auch recht.
Es gibt ja diesen Dreisatz der Hundehalter, ne? Fällt mir gerade ein. Ne? Der tut nichts, der will nur spielen. Das hat er ja noch nie getan. Ne?
Also das hören Sie, glaube ich, von mir so gut wie nie, hoffe ich.
Sie reden vom Optimalfall. Haben Sie auch den Eindruck, ich weiß nicht, das kann Herr Ackenheil vielleicht besser sagen, dass es schwieriger wird in unserer Gesellschaft, die Menschen dazu zu bringen, Regeln einzuhalten, zum Beispiel Leinenpflichten in gewissen Gebieten. Ist das anders geworden, als es noch früher war, möglicherweise?
Ich denke, es ist schwieriger geworden. Also wenn ich die Fälle betrachte, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, dann wäre eine Kommunikation im Vorfeld sehr, sehr wünschenswert gewesen. viele Beißsituationen lassen sich dadurch natürlich vermeiden. Aber ich würde noch einen Schritt davor ansetzen, bevor der Hund auf mich zurennt und ich reagieren muss. Es geht einfach um das verantwortungsbewusste Hundehalten und Hundeführen. Und da bin ich einfach als Hundehalter in der Verpflichtung, das zu kontrollieren. Und wenn ich eben einen Hund habe, der eben einen gewissen Jagdinstinkt hat, dann muss ich vorher Vorkehrungen treffen, damit es nicht dazu kommt, ihn dann eben in bestimmten Bereichen an die Leine nehmen. Klar ist natürlich auch, dass wir nur die Extremfälle auf den Tisch bekommen, wie viele Hundebegegnungen es tagtäglich gibt, wo eben genauso gehandelt wird. Das wird ja nicht registriert, sondern es geht nur durch die Medien, dass der Hund jetzt wieder gebissen hat und aggressiv war und so weiter. Und da muss man doch was tun. Ja, da muss man was tun, aber Aufklärung, deswegen vorhin auch das Thema Internethandel. Wir können so viele Regelungen aufstellen. Sie werden immer wieder gebrochen, sie werden nicht eingehalten. In Deutschland ist immer die Frage der Kontrolle. Sehr, sehr häufig reguliert es einfach der Markt. Und ich rede mir den Mund fusselig seit so vielen Jahren, dass ich immer wieder sage, Hunde werden auf dem Parkplatz nicht aus dem Kofferraum heraus gekauft. Und wenn ich so jemanden habe, der dann eben kommt und sagt, ja, ich habe das gemacht und so weiter, jetzt ist der Hund krank und helfen Sie mir. Nein, wir können und wollen auch solchen Leuten nicht helfen, um auch ein Zeichen zu setzen, dass es nur geht, wenn man eben verantwortungsvoll handelt. Es gibt ja den schönen Spruch, das Problem ist immer an der anderen Seite der Leine. Und das hat leider eben sehr häufig eben einen hohen Wahrheitsgehalt.
Das Problem ist immer an der anderen Seite der Leine. Hunde, vor allen Dingen Hunde, auch andere Tiere, aber vor allen Dingen Hunde sind oft als Sozialpartner sehr wichtig. Schadet es denn dem Menschen, wenn er sein Tier vermenschlicht oder nur dem Tier?
Ich glaube tatsächlich, es schadet im Endeffekt auch dem Menschen, weil viele von uns wollen ja auch ein Tier, weil das ein Stück Natur ist. Und eigentlich sollten wir ja mit dem Tier so ein bisschen ein Stück mehr Natur erleben können, ja. Wenn die Katze in den Garten darf oder ne, wir setzen uns mit dem Tier auseinander. Und wenn ich den Hund so vermenschliche, dann vereinnahme ich ihn ja auch so. Und dann nehme ich mir die Chance, das einfach auch so zu beobachten und zu entdecken. Ja, wenn der Hund jetzt bestimmte Sachen unbedingt immer machen muss, anstatt dass ich erlebe, wie individuell das Tier ist. Und ich finde, indem man so diese menschlichen Erwartungshaltungen drüber stülpt, übersieht man das Tier. Es gibt rote Teppichhunde, die dürfen sich nie im Schlamm wälzen, weil das strassbesetzte Halsband, das ist dann so schwer zu reinigen, ja. Das ist halt auch kein Hundeleben. Wenn der Hund das gerne möchte, dass er mal durch den Schlamm rennt und sich dreckig macht, dann gehört das halt dazu. Das muss man alles handeln können und ich finde, Vermenschlichung des Tieres tut uns auch nicht gut, weil wir uns vergeben, die Tiere und die Natur auch wirklich kennenzulernen und wir sind ohnehin schon ganz schön entfremdet von der Natur.
Wenn jemand sagt, er mag keine Katzen oder keine Hunde und überhaupt keine Tiere zu Hause, ist er Ihnen verdächtig, Herr Ackenheil?
Naja, also wirklich verdächtig nicht unbedingt. Man macht sich so seine Gedanken, ganz klar, weil es eben nicht in meine Lebensführung reinpasst und wirklich verdächtig, das geht mir zu weit.
Frau Beetz, ist wer Tiere liebt vielleicht ein besserer Mensch?
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber die meisten Menschen mögen Tiere ja. Ich würde sagen, viele haben einfach ungünstige Erfahrungen gemacht, mögen Tiere nicht. Menschen, die sich dafür entscheiden, auch ein Tier nicht zu halten, es können vielleicht sogar manchmal tierlieber sein als diejenigen, die sagen, ich muss es unbedingt haben.
Herr Gruber, sollten wir im dicht besiedelten Deutschland vielleicht aus Tierliebe auf die Anschaffung großer Hunde in den Städten und freilaufender Katze verzichten?
Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Bei dem Begriff Tierliebe müssen wir genau hingucken. Was ist denn wirklich echte und wahre Tierliebe? Und wir sehen leider, dass ganz viele falsche Tierliebe unterwegs ist mit rosa Brille, völliger Verzerrung der Wirklichkeiten. Und wir müssen ganz viele von den Maßnahmen, die Sie erwähnt haben, einschließlich Verbot von großen Hunden in Städten, wo es nicht große Auslaufgebiete gibt, schon in Berlin und so, gibt es durchaus Möglichkeiten, große Hunde zu halten. Aber man muss im Einzelfall eben sehr genau hingucken. Und wir haben viele tolle Maßnahmen heute angesprochen. Kastrationspflichten für freilaufende Katzen, individuelle Markierungspflichten und so weiter. Da sind wir schon, glaube ich, zumindest mental auf einem guten Weg. Das müssen wir nur noch umsetzen.
Lieblingsmensch, Hund, wie viel Tierliebe tut gut? Das war heute das Thema im SWR2-Forum mit dem Anwalt für Tierrecht Andreas Ackenheil, der Psychologin Professor Dr. Andrea Beetz und dem Tierarzt und Tierpathologen Professor Dr. Achim Gruber. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.